leicht viel zu lang geschwiegen, haben damit nichts erreicht, viel zu lang gedacht, dass wir alleine sind, doch wir haben uns gefunden, ein Neubeginn, Vergangenes holt uns zwar noch rein, doch wir sind jetzt nicht mehr allein.
Noch gern was nachtragen.
Ja, voll gerne.
Zur Methodik.
Mhm.
Genau. Also, was ich den Zeuginnen auch noch gerne mitgeben möchte, ist, um vielleicht auch ein bisschen die Angst oder die Vorbehalte gegenüber einer Begutachtung zu relativieren. Das Gutachtenergebnis kann ja einerseits sein, dass die Aussage ist erlebnisbasiert, also sie beruht auf dem Erleben und ist zuverlässig. Das andere Gutachtenergebnis kann sein, die Falschaussagehypothesen können nicht zurückgewiesen werden. Das Gutachtenergebnis ist nicht, dass es eine Falschaussage ist. Also man belegt mit dem Gutachten keine Falschaussagen. Also man muss nicht die Sorge haben, dass man wegen einer Falschaussage gezeigt werden kann oder beschuldigt werden kann, wenn einem nicht geglaubt wird. Es gibt das Gutachten nicht her. Genau. Selbst wenn das kein positives Gutachtenergebnis ist, kann eine Falschaussage nicht belegt werden mit diesem Gutachten. Das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Sache zu wissen, um nicht die Sorge zu haben, dass man da sich selbst schaden kann. Und ich habe es auch tatsächlich in meiner Sachverständigentätigkeit noch nicht erlebt, dass Zeuginnen explizit vorgeworfen wurde, dass sie da bewusst Falschaussagen.
Okay. Das heißt, das Ergebnis ist entweder, es ist erlebnisbasiert, also ja, positiv. Du kannst es mit wissenschaftlichen Methoden nachverfolgen und bestätigen, dass das sehr wahrscheinlich so passiert ist, oder du kannst es eben nicht, aber es beweist quasi nicht das Gegenteil und kann auch nicht im Endeffekt dann gegen die Zeugin, gegen die Betroffene genutzt werden.
Genau.
Okay, auch spannend. War mir auch so nicht klar.
Ja. Also es gibt ja auch ganz wenige Prozesse jetzt gegen Falschbeschuldigungen. Das jetzt da eine Zeugin da vor Gericht gezerrt wird, dass sie da eine Falschbeschuldigung gemacht hat. Das eben, glaube ich, eine Kollegin war da mal geladen worden. Ansonsten habe ich das noch nie mitbekommen. Das ist eher so, dass das Gericht da sehr zurückhaltend ist. Auch das erlebe ich auch selbst, wenn man in einem Gutachten Hinweise darauf findet, dass da suggestive Prozesse vorgelegen haben, oder wenn man Hinweise darauf findet, dass da viele Widersprüche sind und das eher auf eine Falschaussage hindeutet, dann würden die Richter in der Regel trotzdem dem Angeklagten keinen Freispruch erster Klasse gewähren. Also das erlebe ich ganz selten, dass Richter sich dann irgendwie entschuldigen würden beim Angeklagten und sagen, entschuldigen Sie für die U-Haft oder so. Also die Richter gehen dann eher davon aus, dass sie sagen, ja, wir wissen es halt nicht. Man kann es halt nicht belegen. Wir können es nicht, die Aussage reicht nicht aus. So, ja. Das ist dann auch eher in den Urteilen.
Okay. Und du hast jetzt gerade noch einen Bereich angestupst, ne? Nochmal das Suggestive. Und da würde ich gern in eine Frage reinkommen, die uns auch oft zugeschickt wurde zum Thema Therapie. Ne? Es kursiert ja so ein bisschen der Mythos und an manchen Stellen auch die Empfehlung, keine Therapie zu machen, bevor das Gerichtsverfahren nicht gelaufen ist, ne, aus Sorge, dass vielleicht Erinnerungen verfälscht werden oder dass der Vorwurf überhaupt im Raum stehen kann. Wie stehst du dazu und gibt es dazu Richtlinien bei euch?
Ich finde es ganz schlimm, wenn wenn geraten wird, keine Therapie zu machen, weil es ja letztendlich jedem, der Symptome hat und der beispielsweise PTBS-Symptome hat, zusteht, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Ja. Und teilweise ist ja auch erst durch eine Therapie möglich, eine ausführliche Aussage zu machen.
Ja.
Also da brauchen Zeuginnen erstmal eine Stabilisierung, auch überhaupt dieses Ermittlungsverfahren und das Strafverfahren durchstehen zu können.
Ja.
Also es ist einfach unethisch, dann zu raten, dass die oder derjenige keine Therapie machen sollte. Es gibt tatsächlich Richtlinien, also Praxishinweise vom Bundesministerium für Justiz. Und zwar jetzt aktuell aus dem Jahr 2024. Da haben sich Expertinnen aus verschiedenen Gebieten zusammengesetzt, also Juristinnen, AussagepsychologInnen und TherapeutInnen, und haben sich überlegt, wie das denn zusammengeht, quasi Psychotherapie und Strafverfahren. Genau, und letztendlich kann man da konstruktiv mit umgehen. Es kommt ein bisschen drauf an, kamen die Erinnerungen in der Psychotherapie oder sind die Erinnerungen schon vorher vorgelegen? Welche Art von Therapie wurde durchgeführt? Und das beurteile ich ja letztendlich auch als Aussagenpsychologin, wie diese möglichen suggestiven Auswirkungen von der Psychotherapie dann zu beurteilen sind. Mhm. So problematisch könnte es werden, wenn typisch traumatherapeutische Interventionen gemacht werden. Die sind noch am ehesten suggestibel. Mhm. Dazu wird auch aktuell geforscht, hier in München auch, inwieweit diese Traumamaßnahmen, also wie EMDR zum Beispiel, inwieweit die Suggestionen anstoßen können. Genau, da müsste man dann am ehesten noch kritisch hingucken. Da ist es quasi ideal, wenn schon bevor die Therapie anfängt, eine Aussage gut dokumentiert wurde. Mhm. Also idealerweise würde dann schon eine polizeiliche Vernehmung auf Video vorliegen, quasi bevor mit traumatherapeutischen Maßnahmen begonnen wird. Ich hatte ein Gespräch mit einer Traumatologin, das war ganz interessant. Die hat gesagt, sie wirkt darauf hin, dass diese Aussagen auch außerhalb der Justiz gesichert werden. Vor einem Strafverfahren. Also man hat ja als Vergewaltigungsopfer, kann man zur Rechtsmedizin gehen und seine Vergewaltigung dokumentieren lassen und sich dann überlegen im Nachhinein, ob man Anzeige erstatten will oder nicht. Ja. Ich kann man anonym dokumentieren lassen. Und ideal wäre es, wenn man quasi auch Aussagen irgendwo festsetzen könnte, also wirklich eine Audioaufnahme von den Aussagen machen könnte, sodass die schon mal gesichert sind.
Ja.
So, vor einer Therapie. Das wäre total ideal aus meiner aussagepsychologischen Sicht. Da müssten wir darauf hinarbeiten.
Ja, wow. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das ja analog eben auch zu physischen Beweismitteln möglich wäre überhaupt. Aber finde ich eine unglaublich spannende Idee, ja.
Ist so naheliegend, ne?
Ja.
Man müsste nur überlegen, an welcher Stelle die gesichert werden.
Ja.
Vielleicht auch gleich bei der Rechtsmedizin, warum nicht?
Ja.
Also ich würde mich gerne zur Verfügung stellen als Notdienst, Aussage, Notdienst und diese Aussagen quasi aufnehmen,
ja, sichern.
Ja.
Ja, super spannend. Und ich finde gerade auch nochmal ganz spannend einen Schritt zurück zu, dass du sagst, gerade die traumatherapeutischen Interventionen, dass die potenziell suggestiv schwierig sein können, was ja auch gerade Sinn ergibt, ne, beim EMDR, wo wir immer wieder den sicheren Ort mit reingeben, ne, da vermischen sich ja Dinge, gerade bei den imaginativen Sachen. Und gleichzeitig höre ich da raus, okay, aber wenn wir nicht explizit direkt an Traumaerinnerungen arbeiten, sondern an der Stabilisierung arbeiten, dass da erstmal nichts dagegen spricht oder dass eher sogar positiv ist, das in der Therapie zu bearbeiten, bis man sich stabil genug fühlt, auch den Rechtsprozess zu gehen, sollte man ihn denn gehen wollen. Ne?
Ja, absolut, absolut. Das ist so auch die aussagepsychologische Sicht. Das ist natürlich dann wichtig für mich als Aussagepsychologin, dass diese Therapie gut dokumentiert ist. Da ist es gar nicht so unüblich, dass ich auch Gespräche mit den PsychotherapeutInnen führe und die Frage, was sie denn genau gemacht haben, inwieweit diese fraglichen Geschehnisse Thema waren in der Psychotherapie, ob damit gearbeitet wurde oder nicht. Es kann ja eben sein, dass die doch auch mal aufploppen und die Zeugin davon erzählt. Genau, und dann ist da eine Dokumentation wichtig. So, ja. Und meine Erfahrung ist, dass die Justiz dieses Verhältnis, dieses Vertrauensverhältnis zwischen Zeuginnen oder Patientinnen und PsychotherapeutInnen, dass sie da einen Respekt vor hat, die Justiz, dass es da ein bestimmtes Vertrauensverhältnis besteht, in das auch nicht eingegriffen werden sollte. Also die scheuen in der Regel davor zurück, die Psychotherapeutin vor Gericht zu zerren und als Zeugen zu vernehmen. Mhm. Und da kann es eine ganz gute Zwischenlösung sein, quasi, dass ich als Aussagepsychologin mit denen spreche, dass dadurch quasi über das Gutachten indirekt dann auch in das Verfahren eingeführt wird, was die PsychotherapeutInnen sagen.
Ja. Mhm. Ja, okay. Spannend. Und du hast auch im Vorgespräch nochmal zwischen zwei Worten unterschieden, vielleicht magst du das auch nochmal erzählen, zwischen Wahrheit und Glaubhaftigkeit. Ne? Ist ja auch nochmal ein feiner Grad.
Ja, also das sind so Unterscheidungen, da ist einem vielleicht gar nicht so bewusst, dass die so wichtig sind. Ne? Also ich bin als Aussagepsychologin auf der Ebene des Erlebnisbezugs und die Richterstellen müssen über die, die Glaubhaftigkeit entscheiden. Also ich entscheide darüber, könnte die Zeugin das auch erfunden haben oder sich einbilden oder oder ist es erlebnisbasiert. Die Richter müssen dann auf der Wahrheitsebene schlussfolgern und sagen, sie glauben das Ganze jetzt auch und sie denken, dass das in der Realität tatsächlich so passiert ist. Das ist nochmal eine andere Ebene.
Ja.
Genau, also ich bin da auf, ich mache quasi eine Kompetenzdiagnostik.
Letztlich. Schönes Wort.
Ja, genau. Ja, klar, man kann, das basiert letztlich darauf, man kann motiviert sein, eine Falschaussage zu machen, aber vielleicht kann man es gar nicht, weil man die Kompetenzen dazu gar nicht hat. Dann nützt einem die ganze Motivation nichts. Also es sind ja oftmals mögliche Falschaussagemotive im Raum. Und da wird dann seitens der Verteidiger den Zeuginnen vorgeworfen, ja, sie hat das und das Motiv, jemand da in die Pfanne zu hauen. Aber wenn sie es gar nicht kann, also wenn ich feststelle, die verbalen Kompetenzen oder die inhaltlichen bereichsspezifische Wissen, nennt man da noch, ist gar nicht da. Man hat ein kleines Kind, das hat gar nicht so viel sexuelles Wissen, das könnte das gar nicht erfinden. Dann nützt die Motivation auch nichts. Also dann kann man einfach auf dieser Kompetenzebene sagen, nee, es kann das Kind auch so nicht erfunden haben.
Ja.
Ja.
Und wenn wir darüber sprechen, dass ja so ein Gutachten auch für mich sprechen kann, ne, dass das mir auch helfen kann, können auch ZeugInnen, Betroffene auch selber so ein Gutachten über ihre AnwältInnen in Auftrag geben oder ist das eher unüblich?
Das ist absolut unüblich, was verschiedene Gründe hat. Also ich es muss natürlich irgendwie bezahlt werden. Wenn sie es selbst beauftragen würden, müssten sie es ja privat bezahlen.
Mhm.
Genau, also das wird dann übers Gericht quasi beantragt. Das können dann die Anwälte beantragen. Und es würde auch so ein Stück weit die Vermutung im Raum stehen, dass es ein Parteiengutachten sein könnte.
Mhm.
Also das ist auch der Grund, warum es schwierig ist, für Verteidiger zu arbeiten, weil diese Gutachten, die für die Verteidigung geschrieben werden, können in dem Verdacht stehen, dass es Parteiengutachten sein könnten, einfach weil man dann von einer Seite bezahlt wird. Würde ich natürlich weit von mir weisen und würde sagen, ich arbeite immer neutral, aber wenn das Gutachten letztendlich dann nicht von Bestand ist oder keinen Wert hat in dem Verfahren, dann nützt das alles nichts. Dann hat man das Geld echt umsonst ausgegeben.
Mhm. Das heißt, man könnte aber übers Gericht beantragen oder darum bitten. Und dann ist es ja, wird es vom Gericht beauftragt, aber es ist ja nicht im eigenen Namen.
Genau, genau. Okay. Weil es in aller Regel von den Verteidigern angeregt wird, dass ein Gutachten erstellt werden soll.
Was ja irgendwie auch parteiisch sein könnte, ne? Kann man ja auch vorwerfen, aber gut.
Ja, diese Unparteilichkeit, das ist, wie du schon vorhin schön gesagt hast, das ist ein Balanceakt. Und es ist was, womit ich mich sehr identifiziere, muss ich sagen. Das gehört wirklich zu meiner Berufsbeschreibung dazu, dass ich sage, ich bin neutral und auf keiner Seite. Und das ist auch eine Übung. Also ich würde sagen, es ist wie ein Muskel, den ich trainiere die ganze Zeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Also man muss das bewusst üben und auch immer wieder die Balance wieder finden, wenn man sie mal verliert. Also es ist natürlich so, dass ich mit den ZeugInnen selbst in Kontakt bin und nicht mit den Angeklagten. Das heißt, die kenne ich besser, mit denen war ich auch klar emotional in Kontakt, habe mich mit denen nicht identifiziert, aber versucht, mich in die hineinzuversetzen und bin mitgeschwungen natürlich im Gespräch. Trotzdem muss ich mich dann wieder ein Stück weit distanzieren, um wieder zu der Neutralität wieder zurückzufinden.
Ja.
Was dazu auch hilft, ist, dass ich mich in Supervision begebe mit Kolleginnen, die mich darauf hinweisen würden, wenn ich die Balance etwas verliere. Genau. Aber es ist auch eine Haltung, die ich mir zu eigen gemacht habe, dass ich diese Beschuldigten, die Angeklagten, die kenne ich einfach nicht. Ich kann mir da kein Bild von machen. Mir steht keine Bewertung zu, warum die irgendwie gehandelt haben. Also ich denke, dass ich das auch gut hinkriege, auch in den Verhandlungen, da keine Emotionen oder Abneigungen zu haben dann. In die Richtung.
Ja. Danke dir, dass du das auch so persönlich erzählst. Ne? Ich meine, das ist ja, sind wir schon einen Schritt weg von dir als professioneller Person auch hin zu Gabriele als Mensch, ne, die ja da auch sitzt und das ja auch für sich mit auskaspert, mit sich verhandelt. Und du hast ja auch angeboten zu erzählen, wie du eigentlich selber damit umgehst, ne? Also als aussagepsychologische Gutachterin hörst du ja auch viel Belastendes, potenziell Schwieriges und ich sag mal grausame Dinge auch. Wie gehst du damit um? Also belastet es dich persönlich und wenn ja, wie sorgst du für dich?
Das finde ich eine interessante Frage, die mir auch irgendwie öfter mal gestellt wird, weil Menschen natürlich denken, wie kann man das aushalten quasi über so viele Jahre hinweg, sich mit diesen mit dieser misslungenen Sexualität zu beschäftigen. Das müssen ja gar nicht immer Sexualstraftaten sein. Also in den Fällen, die quasi nicht glaubhaft sind, sind ja eventuell auch gar keine Sexualstraftaten passiert, aber doch auf alle Fälle irgendwie misslungene Sexualität, wie man es nicht möchte. So, also es ist in jedem Fall ein Leid dahinter, in allen Fällen. Oft sind tatsächlich auch die Fälle, wo es zu einem negativen Ergebnis kommt, also negativ im Sinne von, man kann die Falschaussagehypothese nicht zurückweisen, sind oftmals auch noch belastender als die positiven Fälle. Ja, also ich finde, dass man, wenn man eine Aussage als erlebnisbasiert belegen kann, trägt man ja ein Stück weit auch was konstruktiv zu einem Gerechtigkeitsprozess bei. So, ne? Also und das ist ja auch ein Stück weit, das gibt dem Sinn, was ich so mache. Das ist ja das, was ich will, ne? als Aussagepsychologin zur Gerechtigkeit beizutragen. Und da kann dann eventuell auch so ein Stück ein Ausgleich stattfinden, dass da jemand dazu stehen muss, was er getan hat. Ne? Dazu trägt man bei. Genau. Insofern ist diese Frage nach den Belastungen, da schwingt immer so ein bisschen mit, dass diese schlimmen Sexualstraftaten so die Belastung darstellen. Und das ist schon tatsächlich ein Teil der Belastung, dass die Menschen schlimme Dinge erlebt haben. Oftmals haben sie nicht nur das erlebt. Es ist tatsächlich so, dass viele von den Menschen, denen ich begegne, auch ganz anders schlimme Belastungen in ihrem Leben schon erlebt haben, dass der familiäre Hintergrund auch schon ein Desaster war und sie danach auch weiter schlimme Dinge ihnen begegnet sind. Also dass so diese Gesamtbiografie tragisch ist. So, das muss nicht nur punktuell das sein, was da Gegenstand des Strafverfahrens ist. Genau. Ansonsten, wie gehe ich damit um? Also wie gesagt, ich könnte keinen Beruf ausüben oder keine Tätigkeit ausüben, die keinen Sinn ergibt. Ich glaube, für mich ist es wichtig, meine Ressourcen und meine Energie in was reinzustecken, was für mich Sinn macht, was eine sinnvolle Tätigkeit ist. Das gibt mir Kraft. Was ich weiterhin immer wieder spannend finde, ist, dass es so wissenschaftsfundiert ist. Also, dass man auch immer wieder in die Forschung reinlesen kann und auch immer wieder neue Forschung und Erkenntnisse gibt. Also, ich kann immer neugierig bleiben. Mhm. So. Einmal auf wissenschaftlicher Ebene, aber auch auf persönlicher Ebene. Mit den Zeuginnen mich authentisch interessieren für deren Leben. Genau. Was mich methodisch tatsächlich schützt vor Belastungen, ist, wenn man sich anschaut, wie so eine Begutachtung abläuft. Also ich lese mir ja erstmal die Akte durch. Insofern weiß ich dann, wenn ich der Zeugin begegne, was auf mich zukommt. Ich bin da ja nicht schockiert, ich bin ja vorinformiert, um was es geht. Und bin dann auch sehr fokussiert darauf, das Gespräch zu führen, die Begegnung zu halten und Fragen zu stellen, mir zu überlegen, erhebe ich alle Informationen. Also da bin ich dann natürlich in dieser Gesprächssituation sehr gefordert. Was mich davor schützt, da jetzt zu sehr, ja, also ich schwinge da schon mit, authentisch, aber ich breche nicht in Tränen aus. Yes. So, ne? Ich glaube, das kann man ganz gut verstehen.
Ja.
Genau, und dann muss ich natürlich letztendlich alles analysieren und das ist diese Methodik, die ja, schützt einen natürlich auch vor den Belastungen, weil es eine sehr analytische Arbeit ist. So. Ich hoffe, das hört sich jetzt nicht irgendwie zu distanziert an, aber ich glaube, wenn man Onkologe wird und Krebsdiagnosen vermitteln muss, dann bricht man auch nicht jedes Mal zusammen. Ne? Wenn man das tun muss, dann gibt es bestimmt einzelne Fälle, die einen mehr berühren als andere. Und so ist es in meiner Tätigkeit auch. Also, dass ich mit Menschen in Kontakt komme, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, das ist einfach Teil meiner Berufsbeschreibung.
Ja.
Und ich denke, ich habe da ein relativ positives Menschenbild auch, dass ich weiß, dass Menschen große Ressourcen haben und auch sehr viel aushalten können. Und das hilft, denke ich, auch. Dass Leid letztendlich auch zum Leben dazukommt und Menschen das da durchgehen können. Und die Menschen, denen ich begegne, die haben sich ja schon entschieden, aktiv damit umzugehen, dem, was sie erlebt haben. Das ist wahrscheinlich auch nochmal hilfreich.
Ja, das ist ja auch ein großer, also ein langer Weg, bis man bei dir landet, ne?
Ja. Trotzdem ist es viel Verantwortung. Also,
glaube ich.
Ja, merke ich immer erst, wenn ich aus dem Urlaub heimkomme und wieder neu einsteige, dann merke ich, wow, es ist nicht nur die Arbeit, die intensiv ist und die viel Arbeit macht, sondern es ist tatsächlich auch, die Verantwortung ist auch Teil der Belastung, sodass diese Gutachtenergebnisse eine große Rolle spielen in den Verfahren.
Ja.
Ja, und das ist tatsächlich, wenn ich zu einem negativen Ergebnis komme, es wird einfach in der Regel eingestellt. So. Und das ist natürlich die Verantwortung, die ich da trage in der Sache.
Ja. Hui. Ganz schön viel Gewicht.
Ja.
Wir sind schon relativ am Ende. Ich habe noch so ein paar Sachen, wo ich denke, ach, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Wenn du noch was hast, bring es auch voll gern rein. Mhm. Wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, wie der Begutachtungsprozess abläuft. Wenn ich mir jetzt vorstelle, als Betroffener, als Zeugin, dass ich da jetzt zu was eingeladen bin, wie kann ich mich einerseits darauf vorbereiten? Also gibt es was, wo du sagst, ne, das ist in Vorbereitung sinnvoll, das können sie tun, das hilft. Und das andere ist, wie lange dauert das eigentlich? Wir haben noch gar nichts über eine Stunden- oder Tageanzahl gesprochen.
Ja, du hast recht, genau. Also es ist tatsächlich so, dass es in der Regel nur einen Termin braucht.
Okay.
Manchmal brauche ich zwei, wenn es wirklich um viele Taten geht oder um ein langes Leben, was besprochen werden will. Also wenn es Erzeuginnen sind im fortgeschrittenen Erwachsenenalter. Oder aber wenn ich ganz kleine Kinder habe, die letztendlich nur eine kurze Konzentrationsspanne haben, mit denen ich nur eine Stunde arbeiten kann, dann kann es auch sein, dass ich noch einen zweiten Termin brauche. Ansonsten ist das in der Regel innerhalb von einem Termin zu machen. Vorbereiten, wie gesagt, muss man sich nicht. Man hat alles in seinem Kopf dabei, was man braucht. Und im Gegenteil, vorher irgendwelche Notizen zu machen, ist abträglich für die Begutachtung. Es ist besser, wenn man quasi unvorbereitet kommt, wenn man sich einfach vorher überlegt, wie ist es zeitlich am günstigsten, machen wir es vielleicht an einem Freitag, damit ich mich danach erholen kann, zum Beispiel ist eine Möglichkeit, dass ich nicht gleich danach wieder in die Arbeit gehen muss am nächsten Tag. Solche Dinge kann man sich überlegen, wen man sich mitnimmt zur Begutachtung. Aber sonst braucht es nicht viel Vorbereitung. Man kann sich noch eine Brotzeit mitnehmen. Sag ich immer.
Also eher eine Setting-Vorbereitung, ne? Ein Rahmen, ne? Was für ein Tag, was für eine Uhrzeit, wen was nehme ich mit. Hast du ja auch im Vorgespräch gesagt, vielleicht direkt danach oder am Folgetag eine Therapiestunde.
Genau, auch eine ganz, ganz gute Idee.
Vielleicht auch reguliert reinzugehen, so reguliert wie möglich, ne? Kann es nicht vorher eine Yogastunde oder den Tag vorher, also irgendwas, was mir so ein bisschen hilft, mehr bei mir und da zu sein, dass man nicht direkt auf Übererregung und Anspannung ist und weg ist.
Ja, was wir noch nicht angesprochen hatten, ist tatsächlich, warum Verfahren eingestellt werden und und dass es ja tatsächlich gar nicht so viele Anzeige erstatten gibt. Also, dass nur relativ wenige Menschen Anzeige erstatten. Können wir gerne auch noch drüber sprechen.
Ja, voll gerne. Du hast ja ein bisschen was rausgesucht.
Genau. Ja, also es gibt ja tatsächlich so eine sogenannte Schwundquote bei Sexualstraftaten. Ich weiß nicht, ob die HörerInnen dieses Wort kennen. Es bedeutet, dass also eine Schwundquote gibt es bei allen Delikten. Das heißt, dass ja nur ein Teil der Delikte, der angezeigt wird, auch zu einer Anklage kommt und dass auch davon natürlich auch nur ein Teil verurteilt wird.
Ja.
Und der Anteil an Delikten bei Sexualstraftaten, der zur Anklage kommt, ist noch mal geringer als bei allgemeinen Delikten, bei anderen Delikten. Und da werden auch noch weniger davon verurteilt. Also diese Schwundquote bei Sexualstraftaten ist relativ hoch. Ich weiß nicht, ob das schon mal Thema war in deinem Podcast, wahrscheinlich
das
schon.
Das Wort so noch nicht. Das Wort.
Ja, finde ich auch. Und da stellt sich natürlich die Frage, woher kommt es? Und eine Annahme, oder ein Vorwurf gewissermaßen auch an die Justiz ist, dass das hier eine Männer-Frauen-Geschichte ist, Das erlebt man ja teilweise auch ganz bildlich in diesen Gerichtsverfahren, dass man auf der einen Seite hat man den männlichen Angeklagten, das sind ja in über 90%, also 95%, glaube ich, Männer bei Sexualdelikten, und auf der anderen Seite hat man in der Regel eine weibliche Person, die dann vertreten wird von der weiblichen Nebenklagevertreterin, und dann gibt es eine weibliche Staatsanwältin, und auf der anderen Seite hat man dann den männlichen Verteidiger mit seinem männlichen Mandanten. Also man hat tatsächlich da auch manchmal das Gefühl, hier ist es irgendwie ein Geschlechterkampf. Also so die Frage steht ja gewissermaßen im Raum. Kann das daran liegen? Ist das eine große Ungerechtigkeit? Und seitdem geht die Justiz tatsächlich ja auch nach dieser Frage oder wird in Forschungsarbeiten auch nachgegangen, woran die Schwundquote liegt. Also es gibt da verschiedene Annahmen. Also eine Annahme ist, die Polizei ist unterbesetzt, es gibt zu wenig Ressourcen, weil diese Sexualdelikte ja auch sehr aufwendig sind. Eine Hypothese ist, es ist unterkriminalisiert, das heißt, es gibt nicht die richtigen Straftatbestände. Also da haben wir ja auch gerade wieder die Diskussion um das Catcalling und ob wir da zusätzliche Straftatbestände quasi brauchen. Genau. Und die weitere Hypothese ist, es herrschen weiterhin Mythen, Vergewaltigungsmythen, die da wirken. Ja, genau. Und die dritte Erklärung wäre, es ist einfach ein sehr beweisschwieriges Thema, so, was dazu führt, zu dieser großen Schwundquote. Und auf der Tagung habe ich eben einen Vortrag dazu gehört, dass ist eine was ausmacht, die Ausstattung von der Polizei und schon was ausmacht, also dass in den Bundesländern, die besser ausgestattet sind, man auch mehr Verurteilungen hat, aber das ist kein großer Effekt. Auch die haben eine große Schwundquote. Diese Vergewaltigungsmythen finden sich letztendlich nicht in den Urteilsbegründungen oder Freispruch-Einstellungsbegründungen wieder. Also man findet auch keine Hinweise darauf, dass diese Mythen eine Rolle spielen bei den Einstellungen. Was war das Dritte? Genau, die Unterkriminalisierung spielt scheinbar auch keine so große Rolle. Also es gibt einfach Hinweise darauf, dass es ein beweisschwieriger Deliktbereich ist. Mhm. Weil man da ja regelmäßig diese Aussage-gegen-Aussage-Konstellation hat. Es ist typischerweise niemand dabei, wenn Menschen Sex haben. Also es sind einfach nur zwei Personen. Und das dürfte auch ein großen Teil an unklarer, zugrunde liegender Dynamik sein. Weil letztendlich Sexualität ja auch sehr ambivalent ablaufen kann. Also dass quasi die Grunddynamik unklar ist. Das ist sehr stark von nachträglichen Bewertungen auch abhängig, wie sexuelle Interaktion im Nachhinein bewertet wird. Genau, und das spiegelt sich letztendlich auch in diesen Urteilsbegründungen und Einstellungsbegründungen wieder. Das, das wurde von der kriminologischen Zentralstelle, wurden da ganz viele Begründungen ausgewertet. Und also ein Teil der Einstellungen wird mit rechtlichen Gründen begründet, also beispielsweise damit, dass ein Straftatbestand gar nicht vorgelegen hat oder dass der Angeklagte nicht schuldfähig ist, dass es verjährt ist, solche Sachen, das sind ungefähr 30%. Dann gibt es allerdings auch viele Einstellungen und Freisprüche, die darauf basieren, dass die Zeugin von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht gebraucht haben, also dass, oder dass sie nicht mehr aussagen wollten oder dass sie ihre Aussage relativiert haben, widerrufen haben oder auch eingeräumt haben, dass sie die Unwahrheit gesagt haben. Also es lag irgendwie zu 35% auch eben an den Zeuginnen selbst und zu 40-50% einfach daran, dass eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation vorliegt, die so schwierig zu beurteilen ist und die Aussagen dann eben unplausibel waren, Widersprüche enthalten haben, detailarm waren, zu inkonstant. So daran, also damit wurden quasi diese Einstellungen begründet.
Hui.
Ja. Das habe ich hier rausgelesen. Jetzt Berichte von 2021 und 2022.
Danke dir.
Dass es ist einfach beweisschwierig, würde ich sagen. Also ich habe den Eindruck, dass sich die Beteiligten wirklich bemühen, da dran zu kommen.
Ja, ich glaube, ich meine, es ist spannend, die Themen auseinander oder die Thesen auseinander zu klamüsern. Ne? Ja. Sind es Ressourcen, Unterkriminalisierung, Mythen, Bereich, weißschwierig und gleichzeitig wirken sie auch wieder ineinander über. Ne? Also es hängt ja irgendwie auch viel wieder miteinander zusammen. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Polizei, die zu wenig Ressourcen hat, wenn sie aber besser besetzt wäre, wären vielleicht auch mehr Beweise da. Ne? Dann wäre vielleicht eine Hausdurchsuchung gemacht worden oder vielleicht eine Kriminalhauptkommissarin, die geschult ist in sexualisierter Gewalt und nochmal spezifischer, wahrscheinlich auch mehr dann so in deine Richtung dann auch Fragen stellt, ne, wo dann einfach nochmal die Beweise, also die Aussage selber nochmal eine andere Beweiskraft oder Gewichtigkeit hat. Ne? Also ich finde es ganz spannend, dass gerade, also dass das so da rausgekommen ist. Und mag auch gerade einmal an unsere Hörenden appellieren, wenn ihr merkt, das macht gerade was mit mir. Ne? Weil wir sprechen hier über Statistiken, ne? Und an denen, das sind erstmal Zahlen, das sind Erhebungen, da sind bestimmte Vorannahmen getroffen worden, da haben Menschen Hypothesen aufgestellt und haben Sachen ausgewertet. Und das hat erstmal mit dir als uns zuhörende Menschen, dem wahrscheinlich etwas passiert ist und also dem, was passiert ist, außer du hörst für andere Menschen hier zu, so rum, ist das vielleicht erstmal hart zu hören. Na, egal, ob du überlegst, einen rechtlichen Weg zu gehen oder ob du den vielleicht gegangen bist und vielleicht aus einer dieser Gründe oder anderen Gründen deine Anzeige fallen gelassen wurde. Das ist erstmal, ne, das eine ist der Fakt, ist das, was wir hier an Statistik vorliegen haben, wo wir darüber diskutieren können, ne, wo wir auch ganz frei auch noch überlegen können, okay, was macht das mit mir? Glaube ich, dass das vielleicht irgendwie anders sein könnte? Aber erstmal für dich zu sorgen, wenn du so Sachen hörst und vielleicht einmal durchzuatmen, Pause zu machen, wenn du merkst, das ist gerade a lot auf einer persönlichen Ebene.
Ja. Danke, dass du das nochmal so einbettest, Mai. Das ist echt total wichtig.
Ja.
Dass du da irgendwie so in Kontakt bist, genau, mit deinen Hörerinnen. Ich habe immer das Bild von mir, dass man eben auf beiden Seiten Pferd fallen kann. Und man kann auf der einen Seite den Fehler machen, jemanden ja zu Unrecht quasi nicht zu glauben und die Aussage quasi als unzuverlässig zu bewerten. Und auf der anderen Seite kann jemand auch zu Unrecht verurteilt werden. Und in dem Spannungsfeld bewege ich mich halt die ganze Zeit.
Ja.
Ja, und insofern sind auch diese Statistiken einfach total interessant für mich anzuschauen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Gefühl, dass auch ein Männer-Frauen-Problem vorliegen könnte, auch nicht total verkehrt ist, ehrlich gesagt. Aber vielleicht nicht in diesem Hellfeld, was hier verhandelt wird. In dem Hellfeld versuchen alle diese Aussagen neutral und genderfrei quasi zu bewerten und ohne Mythen und ohne irgendwie den Frauen Vorwürfe zu machen, es gibt Fragen, die werden gestellt und die können leicht als Vorwurf empfunden werden. Das hat dann die Polizei möglicherweise gar nicht so intendiert. Die fragt dann zum Beispiel, also nur um mal ein Beispiel zu machen, haben Sie sich denn gewehrt? Das kann auch schon eine Betroffene als Vorwurf empfinden, wenn sie sich sowieso schon Vorwürfe macht, sich nicht gewehrt zu haben. Oder die Polizei fragt, warum zeigen Sie es denn jetzt erst an, 10 Jahre später? Da macht sich doch die Betroffene sowieso schon Vorwürfe. So, und das will dann die, das ist dann eventuell gar nicht so vorwurfsvoll gemeint. Genau. Und da ist es natürlich wichtig, dass auch die Polizei sensibilisiert ist, diese Fragen ja so zu stellen, dass die Betroffenen die nicht als Vorwürfe empfinden. So. Ja. Also ich habe auch viele Jahre Fortbildung gegeben bei der Kriminalpolizei, also und auch denen geraten zu fragen, wie haben sie sich denn verhalten, und nicht zu fragen, haben sie sich denn gewehrt, sondern nach dem Verhalten zu fragen zum Beispiel.
Ja.
Oder auch zu fragen, ja, wie kommt es denn jetzt, dass sie jetzt Anzeige erstatten? Also diese offenen Fragen zu stellen. Ja. Da braucht es tatsächlich die Schulungen und die Ressourcen. Ne?
Toll.
Also einen kleinen Zusammenhang gibt es da ja auch, dass wenn mehr Ressourcen da sind, auch es mehr zu mehr Verurteilungen kommt.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, finde ich voll, also auch nochmal voll das wichtige Thema, das du ansprichst, und cool, dass du da auch Schulung zu gegeben hast. Ne? Ich ziehe da gerade mal eine Parallele in auch wieder in die Diagnostik, ne? Also für oder erstmal noch im Recht, ne? Also warum ist denn diese Frage wichtig, ne? Warum zeigen sie jetzt an? Haben sie sich gewehrt? Naja, weil zu Straftatbeständen, zum Beispiel Vergewaltigung, ja auch Gewalt, also gegen meinen Willen, ne, sind wir wieder bei der Frage, wo zeige ich meinen Willen? Aber, ne, also da, zumindest in der sehr alten Lesart war das mal sehr wichtig, das genauso explizit zu fragen. Ne? Und wenn ich mich aber als Betroffene, ich sag mal in Anführungsstrichen sehr blauäugig, ich habe mich noch nicht mit dem Rechtssystem beschäftigt, habe bisher nur, ich weiß nicht, im Fernsehen Richterin Barbara Salisch und Law and Order und Dinge geguckt und habe ein bestimmtes Bild davon. Ich gehe zur Polizei und dann passiert schon alles für mich. Fragezeichen, ne? Also da die auch die Polizei, ne, und da haben wir auch hier im Podcast die Kriminalhauptkommissarin Lydia Freienberg auch ein ganzes Interview dazu, wie die Polizei eigentlich arbeitet, warum sie bestimmte Fragen stellen müssen, mit welchem Hintergrund, und gleichzeitig, genau, ne, die PolizistInnen können die Frage anders formulieren, dass sie nicht so als Angriff empfunden wird, und man kann ja auch erklären, warum. Na, und da kommt jetzt gerade noch meine Parallele in die Diagnostik. Auch bei meiner Diagnostik, ne, bei ErstklientInnen, muss ich ja bestimmte Fragen stellen. Und da kommt dann bei mir auch immer der Satz, ja, ich stelle jetzt ein paar Fragen, das gehört zur Anamnese und zur Diagnostik dazu. Wenn davon nicht zutrifft, ist voll in Ordnung, ne? Und manche Fragen scheinen komisch. Ne? Ich sage mal, hörst du manchmal Stimmen? Ne? Sind es deine? Sind die von außen? Gibt die dir irgendwer ein? Wo will ich hin? Klar, also ne, wer in der Diagnostik ist, weiß, ah, okay, ich will vielleicht Richtung Schizophrenie oder dissoziative Identitätsstörung oder ne? Und jemand, der aber ganz, ganz blau da sitzt und denkt, sag mal, Mai, hast du einen Schuss? Sehe ich aus, als ob mir irgendwer Stimmen in den Kopf reingibt? Na, also da ist einfach mit einer Erklärung, mit einem Framing drumherum, können Fragen gleich ganz anders verstanden werden.
Ja. Wunderbar erklärt. Das hätte ich doch selbst auch nicht erklären können. Genau. Und das versucht man dann auch den Kriminalbeamten dann zu vermitteln. Also ich muss sagen, ich bin da immer gerne hingegangen zu den Kriminalbeamten. Das sind die ganz Beamtinnen. Es waren da teilweise auch mehr Frauen als Männer, weil es eben speziell Veranstaltungen waren, wo es um ja häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe ging, die dann auch oft von weiblichen Beamtinnen übernommen werden, was ja auch eine traumasensible Maßnahme bei der Polizei ist, ne, da drauf zu achten. Genau, und die waren meistens ganz engagierte ZuhörerInnen und die waren sehr interessiert quasi, sich da weiterzubilden und an dem Thema zu arbeiten. So, also ja. Aber da muss ich auch mal dran mir vorstellen, dass diese, es wird schon viel gefordert auch von den Kriminalbeamtinnen, ne? Die sollen an einem Tag Verbrecher verhaften und am nächsten Tag sollen sie ein fünfjähriges Kind sensibel befragen. Also da habe ich schon auch großen Respekt davor, was ihnen abverlangt wird.
Definitiv. Also große Breite, die dann, wenn man nicht total spezialisiert oder ne, sehr, ich sag mal, ja, große großes Team hat, wo man spezialisieren kann.
Ja. Genau, ja. Ja, und es gibt ja auch immer noch viele Hürden, überhaupt Anzeige zu erstatten. Also es gibt ein riesiges Dunkelfeld, ne? Ist mir jetzt auch noch mal in der Vorbereitung auf den Podcast klar geworden, dass man bei Sexualdelikten meistens im einstelligen Bereich ist, was überhaupt angezeigt wird. Also bei schwerem sexuellen Missbrauch gibt es ein bisschen höhere Anzeigequote von bis zu 18%. Aber wenn man sich Sexualstraftaten durch Partner anschaut, also im sozialen Umfeld, hat man nur 5% Anzeigenerstattungsquote.
Ja.
Also da sind scheinbar hohe Hürden, das zu tun. Also ich habe gesehen, es ist so, dass Frauen eher anzeigen als Männer, ältere Personen eher anzeigen als jüngere Personen. Und es hängt natürlich ab von der Beziehung, die man zum Täter, zur Täterin hat, ob eine Anzeigerstattung erfolgt, und auch davon, wie gravierend quasi die Tat war.
Danke dir auch dafür, die Zahlen und die Recherche.
Ja, gerne.
Ja,
es ist wichtig, das sich nochmal klar zu machen, ne? Weil man hat halt immer nur, also ich habe natürlich auch immer nur mit dem Helfeld zu tun, die ganze Zeit. Und die Frage, die man an Menschen stellt, die erst mit einer zeitlichen Latenzanzeige erstatten, was total normal ist, also es ist, bei Kindesmissbrauch ist 4 Jahre der Durchschnitt, das nach 4 Jahren angezeigt wird. Aber es hat eine ganz große Variabilität.
Ja.
Und die Frage ist ja quasi nicht, warum zeigst du es jetzt erst an, sondern warum zeigst du es an? Ganz neutral gefragt. Ja. Ne? Weil das Besondere ist ja, dass derjenige überhaupt anzeigt. Die meisten zeigen nicht an.
Ja.
Und dass jemand mit einer zeitlichen Latenz anzeigt, ist die Normalität. Es spricht überhaupt nicht gegen die Zuverlässigkeit der Aussage. Es macht natürlich die Beurteilung schwieriger, je länger es her ist, was man erlebt haben will. Aber es spricht nicht grundsätzlich gegen die Glaubhaftigkeit, es erst später anzuzeigen. Das ist eher normal.
Ja. Danke dir auch, das nochmal mit der Latenz nochmal ganz klar zu benennen. Ne? Da ist ja auch oft auch da eine bewusste oder unterbewusste Sorge, ne? Die ja auch in einem selber schwelt. So, oh ja, aber warum sage ich es denn jetzt und glaub mir jetzt noch wer und warum habe ich es nicht damals? Da sind ja auch viele, ne? Sind wir wieder beim Victim Blaming, viele Selbstvorwürfe bei den Betroffenen schon. Einen Gedanken hatte ich gerade noch. Lass mich mal suchen, ob ich den finde. Ah, genau. Ich fand es gerade nochmal sehr schön, ne? Dass wie sehr bildlich du das gerade gesagt hast. Ne? Du hast halt mit dem Hellfeld zu tun, ne? Mit dieser, ich sag mal, einstelligen Prozentzahl irgendwo.
Ja.
Oder vielleicht noch geringer, weil aus dem Hellfeld, wo dann auch wirklich eine Begutachtung dann bei dir landet. Ne? Also noch ein viel kleinerer Bruchteil. Und ich habe halt viel mit dem Dunkelfeld zu tun, ne? Also mit all den Menschen, die vielleicht auch viele unterschiedliche Hürden und Gründe haben. Und da haben wir auch viel im Podcast hier schon gesprochen, viele Erfahrungsberichte gehört, ne? Also sei es von Täterkontakt, gerade wenn es in der Familie ist, ne? So ein Gefühl von, ja, aber ich will ja die Familie nicht kaputt machen und nachher, ne? Zerstöre ich hier ja Dinge, es ist ja schon so lang her, Verdrängungsmechanismen, um Teil eines bestimmten Systems zu bleiben.
Ja.
Also wir haben, ja, ich glaube, da können wir noch stundenlang drüber sprechen und spekulieren und uns wahrscheinlich auch ganz viele Statistiken zu angucken. Ist gar nicht so das Thema hier heute, aber trotzdem total spannend, dass du da einfach nochmal Zahlen mitgebracht hast und wir, ja, dein Arbeitsfeld kennenlernen durften, was denn so im Hellfeld ganz am Ende so noch passiert, kurz vor Richterspruch.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich ein Hellfeld, weil ich leuchte ja dann wirklich alles aus, in jeder Ecke.
Ja,
das ist einfach notwendig, um da wirklich eine fundierte Entscheidung zu treffen. Also das macht niemand, um da den Zeuginnen das Leben schwer zu machen. Aber ja, es muss die Hürde der Unschuldsvermutung muss übersprungen werden. Und dazu ja, muss man sich größte Mühe geben, da wirklich im Detail sich das von allen Seiten anzuschauen.
Ja.
Ja.
Okay. Da habe ich noch eine vielleicht ein bisschen philosophischere und größere Abschlussfrage für dich. Schau mal,
bei wem. Bin gespannt.
Genau, wie, wo du die greifen kannst. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über deine Arbeit gesprochen und über das Rechtssystem. Und wenn du drauf schaust, deine ganz persönliche Meinung, hast du das Gefühl, dass unser Justizsystem inklusive der Aussage psychologischem Gutachtung den Betroffenen von sexualisierter Gewalt gerecht wird? Würdest du jemandem empfehlen, anzuzeigen und den Weg zu gehen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Frage. Ne? Also ich würde Betroffenen tatsächlich empfehlen, eine informierte Entscheidung zu treffen und sich erstmal schlau zu machen, wie das alles funktioniert, sich möglicherweise bei einem Anwalt Hilfe zu holen, einen Strafrechtsanwalt, der sich mit sowas auskennt, und dann nicht blauäugig reinzugehen in ein Verfahren. Also sich auch Unterstützung zu holen, einmal professionell, gegebenenfalls dann auch eine psychosoziale Prozessbeteiligung, Begleitung in Anspruch zu nehmen, und sich selbst auch zu reflektieren, was man erwartet von der ganzen Sache. Weil man hat ja letztendlich in jede Richtung auch Kosten. Ne? Also wenn man keine Anzeige erstattet, muss man auch damit leben, dass man keine Anzeige erstattet hat. Und damit, dass derjenige vielleicht nochmal gegenüber anderen Menschen übergriffig wird. Dass derjenige sich nicht verantworten muss für das, was er getan hat. Und andererseits, klar, wenn man sich für eine Anzeigerstattung entscheidet, bringt das viele Herausforderungen mit sich.
Ja.
Genau, also insofern, ich kann da keine klare Empfehlung geben, möchte aber doch eben ein Stück weit tatsächlich Werbung machen für unser Justizsystem in Deutschland. Also ich finde es grundsätzlich ein tolles System und es funktioniert, wenn die Menschen, die darin arbeiten, wenn die professionell arbeiten, wenn die unabhängig voneinander arbeiten, dann funktioniert das System auch ganz hervorragend. Es kann an vielen Stellen auch, können Fehler passieren und es ist Menschschuld und es gibt, wie gesagt, habe ich schon, ich wiederhole mich, können verschiedene Fehlerprozesse auch passieren. Grundsätzlich würde ich mit Zuversicht in das System gehen, aber eben auch mit professioneller Hilfe, um das System auch verstehen zu können, um an Informationen zu kommen. Das sage ich meinen Zeuginnen auch. Also, dass sie eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt brauchen, wenn sie mein Gutachten einsehen wollen, zum Beispiel. Weil sie kriegen nur Akteneinsicht über einen Anwalt, über eine Nebenklagevertretung. Ja. Über die können sie auch das Gutachten einsehen. Und wenn sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, dann können sie über die Anwältin dann auch Beschwerde einlegen oder eine Methodenkritik in Auftrag geben und so weiter. Also man sollte nicht ohne professionelle Hilfe, finde ich, in diese Verfahren reingehen und sich klar machen, dass man auch einen langen Atem braucht. Es ist oft eine lange Verfahrensdauer. Das ist echt Mist. Ja, das ist tragisch, finde ich, dass diese Verfahren noch so lang dauern.
Ja.
Genau. Ja, aber ansonsten mache ich grundsätzlich die Erfahrung, dass auf allen Ebenen die Beteiligten von Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft und die Richter sich große Mühe geben, da möglichst nah an die Wahrheit dran zu kommen und zu verstehen, was da tatsächlich passiert ist. Und vielleicht kann das auch manchen Betroffenen helfen, dass sie dadurch Selbstwirksamkeit erfahren, dass das gehört wird und ernst genommen wird. Quasi unabhängig davon, wie es letztendlich auch ausgeht.
Ja.
Ja.
Danke dir für diese sehr differenzierte Antwort. Ich glaube, was anderes hätte ich auch von dir nicht erwartet, Gabriele.
Dankeschön. Es war im Prinzip auch schon mein Schlussplädoyer. Das haben wir jetzt schon etwas vorweggenommen.
Ja.
Ja.
Ich bin auch tatsächlich am Ende. Ich habe alle
Ja.
Fragen gestellt, die ich hier so gesammelt habe und die wir vorbesprochen haben. Ein wundervolles Schlussplädoyer. Hast du noch was, was du unseren Hörern denn mitgeben magst? Oder ist das jetzt unser Ende hier für heute?
Ja, also ich würde den Hörerinnen und Hörern tatsächlich gerne mitgeben, dass egal wie sie sich entscheiden, ich ihnen wünsche, dass sie individuell einen Weg finden, der für sie selbst passend ist. Und es muss nicht zwangsläufig eine Anzeigerstattung sein, kann natürlich auch eine sein. Und wenn sie sich denn dafür entscheiden, ihre Erfahrungen auch juristisch aufarbeiten zu lassen, dann wünsche ich ihnen wirklich von Herzen, dass ihnen mit Respekt begegnet wird, dass sie Professionalität erleben in diesem System und dass sie gute Erfahrungen machen mit den Ermittlungsbehörden. Ja.
Ganz, ganz lieben Dank dir, Gabriele.
Ja, sehr, sehr gerne, Mai. Danke, dass ich da sein durfte.
So, so gerne. Es war eine ganz, ganz große Bereicherung. Du hast ganz, ganz viel Fachwissen, das auch, Fachwissen
Was für
mitgebracht.
ein schöner Begriff, Fachwissen.
Ja, Fachwissen, spannend. Fachwissen und auch einfach dich als Person, als Mensch, euren Berufsstand. Also wirklich ganz, ganz großen Dank für deine Bereitschaft. Wir haben ja auch lange zusammen und du auch alleine hin und her überlegt, ist das angemessen? Kannst und möchtest du darüber erzählen? Wie geht das? Wie geht das nicht? Können wir auch dieses Thema, ne, den Betroffenen zutrauen, ne, die uns jetzt hier
Ja.
zuhören, ist das tragbar in der, ich sag mal, Neutralität, die du ja auch in deinem Job an den Tag legen musst, ne, was Teil deines Berufsstandes ist. Und umso dankbarer bin ich, dass wir zu einem Ja gekommen sind. Und ich glaube, wir haben hier ganz, ganz viel zusammengetragen und du hast ganz viel in Vorbereitung mitgebracht, dass wir alle hoffentlich ein besseres Verständnis dafür haben, was deine und eure Arbeit ist, bedeutet und vielleicht den einen oder anderen die Angst davor genommen.
Genau, das war auch die Motivation, warum ich mich dafür entschieden habe, teilzunehmen an deinem Podcast. Und ich, ja, würde mir sehr wünschen, dass HörerInnen was mitnehmen davon und dass ich ein bisschen beitragen konnte, aufzuklären, Missverständnisse vielleicht auszuräumen und Ängste zu nehmen. Ja,
Danke dir.
danke schön.
Bis dann.
Ja, bis dann. Tschüss, Mai.
Unsere Superkräfte leuchten. Schwarz-Weiß wird reden.